Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Und ja, ich kann es fast nicht glauben, wir sind schon am Ende der Adventszeit. Es brennen alle vier Kerzen und Gottesdienste mit so tollen Beiträgen wie gerade, da müssen wir uns wieder ein Jahr drauf gedulden. So ungefähr. Ja, als Christen wissen wir natürlich, dass die Zeit vor Weihnachten ja eigentlich auch nicht eine wirkliche Adventszeit ist. Es ist halt natürlich, wir freuen uns auf das Weihnachtsfest und der Höhepunkt kommt ja noch, Heiligabend und auch die Feiertage mit den Familien. Aber Christen leben eigentlich jeden Tag in der Erwartung der Ankunft von Jesus Christus. Also ist es eigentlich doch wieder eine Wartezeit, eine Adventszeit. Wir warten auf den Tag, an dem Jesus nicht als Kind, sondern in Macht und Herrlichkeit erscheint. Jeder Tag unseres Lebens bringt uns einen Schritt näher an dieses großartige Ereignis. Und einerseits warten wir auf sein Erscheinen und andererseits wartet Jesus Christus auf dich, damit er durch dich verherrlicht werden kann. Denn er ist der eine, der würdig ist, angebetet zu werden. Und so lautet auch unser heutiges Thema. Dankeschön. Und somit leben wir eigentlich ja mehr in der Gnadenzeit als in der Adventszeit. Und ich werde dazu zum Schluss noch ein paar Gedanken mehr sagen. Gottes Worte und Gottes Gedanken sollen nämlich in unserem Leben großen Einfluss nehmen, sagt Paulus in Römer 15, Vers 4. Ich werde einiges heute aus dem Wort Gottes zitieren. Und der erste Abschnitt ist aus Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. In unserer hektischen Lebensweise, ja, die von großer und schneller Informationsdichte geprägt ist, müssen wir alles dafür tun und alles daran setzen, dass wir die Gedanken Gottes in unserem Leben Einfluss nehmen lassen. Wir müssen es bewusst zulassen, dass Gott in unser Leben hineinsprechen kann, dass er unser Leben hinterfragen kann. Und das geschieht nicht in erster Linie durch besondere Eingebungen. Das würde uns wahrscheinlich sehr gefallen, wenn wir, so wie früher die Apostel, Eingebungen erhalten hatten. Nein, es ist so, wie Paulus hier schreibt, das, was zuvor geschrieben worden ist. Ja, zu Paulus seiner Zeit, bezog es sich nur auf das Alte Testament. Das Neue Testament gab es damals noch nicht, aber heute bezieht es sich natürlich auf die ganze Heilige Schrift. Und die ersten Apostel, wie gesagt, hatten noch besondere Eingebungen und wir brauchen sie heute eigentlich nicht mehr, weil die Schrift vollständig ist. Die Bibel ist abgeschlossen und deswegen brauchen wir keine Eingebungen mehr, denn es ist alles eingegeben. Wenn, dann sind es falsche Eingebungen. Und das berichten mehrere Apostel. Zum Beispiel Petrus, er schreibt in 2. Petrus 12, Verse 12 bis 16. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuerwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Aber jetzt kannst du vielleicht sagen, was hat es alles mit mir zu tun? Warum sollte das, was geschrieben steht in diesem jahrtausendealten Buch der Bibel, warum sollte es die Wahrheit sein? Und warum sollte ich darauf hören? Paulus lebte in einer Zeit, wie gesagt, als es nur das Alte Testament gab. Das Neue Testament gab es da noch nicht. Und er wusste aber schon, dass damals schon aus dem Geschriebenen, aus den Büchern des Alten Testaments, das Ausharren, wie wir gelesen haben, der Trost und die Hoffnung hervorgehen. Er wusste, dass das, was da drin geschrieben steht, verändert sein Dasein und verändert heute unser Dasein, unser Leben. Und die Bibel als Ganzes ist so ein geniales Buch. Und dass es den Zeitrahmen natürlich sprengen würde, wenn man jetzt anfängt, über die Entstehung der Bibel zu sprechen. Und ich bin auch dem Alexander Heide dankbar. Er hat vor einigen Wochen oder vielleicht sogar Monaten uns einen sehr, sehr guten Vortrag darüber gebracht. Es ist das meistgelesene Buch der Welt, aber gleichzeitig auch das meist gehasste Buch der Welt. Und das hatte auch schon der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika erkannt. Es war George Washington. Da sehen wir ihn auf dem Bild. Und er sagte, ohne Gott und die Bibel ist es unmöglich, die Welt richtig zu regieren. Er hatte verstanden, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das kann man, diese Aussage kann man nur damit erklären, weil es Gottes lebendiges Wort ist. Es verändert die Menschen immer, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Aber das Interessante dabei ist, dass die Bibel und der Inhalt sich nicht verändern. Es sind tausende Jahre vergangen und es steht immer noch das drin, was damals zum Beispiel Mose hereingeschrieben hat oder der König David oder der weise Salomo und so weiter. Gott wacht über sein Wort und er warnt, das geschriebene Wort zu verändern. Es gibt mindestens 5 Warnungen in der Bibel, das geschriebene Wort Gottes zu verändern, also es nicht zu verändern, es so zu lassen, wie es ist. Ich lese uns 2 daraus vor, wo Gott warnt, das Wort Gottes zu verändern. Die erste Warnung steht in 5. Mose 4, Vers 2. Da steht, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Und die zweite Warnung steht, die 5. Warnung, die steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung 22, 18 bis 19. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Ja, Gott wacht über sein Wort. Und das machen diese zwei Warnungen Gottes sehr deutlich. Und deswegen können wir uns sicher sein, dass wir noch immer das original geschriebene Wort Gottes vor uns haben. Das, was Gott damals durch die Autoren inspiriert hat. Die Bibel unterscheidet sich fundamental von den Büchern, wo die Autoren einfach Menschen waren ohne Gottes Inspiration. Menschen schreiben nämlich gerne Romane. Und aus biblischen Geschichten werden auch gerne Romane geschrieben. Aber die Bibel selbst ist kein Roman. Bei Impuls gab es die Möglichkeit, jetzt, das war im August, aber nach Impuls ist Vorimpuls, das findet jedes Jahr statt. Und es gab diesmal den Workshop Minimalistik-Art, habe ich mir sagen lassen. Und die Bilder, die dabei entstanden sind, sehen ungefähr so aus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich habe es bei meinen Söhnen abfotografiert, beim Jonas und beim Raphael. Jonas, gute Besserung an der Stelle. Er ist krank heute. Und an diesen Bildern, was ist da dran so besonders? Es sind nur wenige Striche vorhanden, aber es entsteht ein sehr aussagekräftiges Bild. Nur durch wenige Striche. Kein Strich ist zu viel und kein Strich ist zu wenig. Um diese Bilder zu verändern, braucht man ebenfalls nur wenige Striche. Und die Erzählweise der Bibel ähnelt nicht einem Roman, sondern vielmehr einer Strichzeichnung. Und deswegen darf nichts hinzugefügt werden, es darf aber auch nichts entfernt werden. Weil Gott über sein Wort wacht, dürfen wir uns darauf verlassen, dass sein Wort heute noch die gleiche Aussagekraft hat wie damals bei zum Beispiel Mose und dem Apostel Johannes, von denen wir vorhin die Warnungen gelesen hatten. Und deswegen dürfen wir uns darauf verlassen, dass zum Beispiel die 10 Gebote immer noch volle Gültigkeit haben. Es wird keinen Tag geben, wo diese Gebote nichts mehr zu bedeuten hätten. Es kann sein, dass die Menschen sie umdeuten oder umformulieren oder sogar ins Gegenteil verkehren. In so einer Zeit leben wir momentan. Aber vor Gott bedeuten sie immer noch das, was Gott damit meinte. Und ein Gebot möchte ich herausgreifen, weil man daran gut erkennen kann, warum Gott sie uns gegeben hat. Es ist das 5. Gebot aus 5. Mose 5, 16. Auch Paulus kommt darauf zu sprechen in Epheser 6, Vers 2. Das 5. Buch Mose, es wird auch das Buch des Gehorsams genannt. Und da steht in 5. Mose 5, Vers 16, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es ist ein Gebot, was eine Verheißung hat. Ein Gebot mit einem Versprechen Gottes. Wie ehrt man Vater und Mutter? Vielleicht mit besonders großen Geschenken zu Weihnachten? Ilona fragte uns Eltern neulich, sie ist gerade in der Kinderstunde, kann ich es euch jetzt verraten? Und sie fragte uns neulich, was kann ich euch Eltern schenken? Und dann mussten wir ihr antworten, dass es das Beste ist, wenn sie etwas schenkt, ja, was sie am besten nicht gekauft hat. Am besten ist es, wenn es gar nichts kostet, also kein Geld kostet, sondern etwas, was sie selbst erstellt oder gebastelt hat. Am besten, es kostet sie etwas Zeit, etwas Geduld, etwas Anstrengung, etwas Kreativität, aber nicht Geld. Es hätte dann kein Geld gekostet, aber für uns Eltern wäre es von unschätzbarem Wert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass alles, was unsere Kinder haben oder uns schenken möchten, ja, sie haben es vorher sowieso schon von uns Eltern erhalten. Deswegen können sie uns nicht etwas, was Geld kostet, schenken. Das funktioniert nicht. Und hier erkennt man, warum Gott uns die Gebote gegeben hat, damit es dir gut geht. Haben wir gelesen. In Römer 15, Vers 4 haben wir gelesen, dass wir einen Gott des Ausharrens und des Trostes haben. Einer, der es in seiner Jugendzeit erfahren durfte oder erfahren hatte, war Friedrich Engels. Ich glaube, von ihm habe ich das erste Mal in der Schule gehört. Er war in Wuppertal geboren und er war zusammen mit seinem Jugendfreund Karl Marx Gründer des Kommunismus und des Marxismus. Und das ist die Idee dahinter einer klassenlosen Gesellschaft der Befreiung des Menschen durch den Materialismus. Ich verkürze das auch alles. Ich habe das nur so durch ein bisschen Allgemeinwissen. Kann sein, dass man das auch noch korrigieren müsste, diese Aussage. Aber dieser Friedrich Engels, er dichtete mit 16 Jahren folgende Zeilen. Diese Statue steht in Wuppertal im Engelsgarten. Und er dichtete damals Folgendes. Herr Jesu Christe, Gottes Sohn, o steig herab von deinem Thron und rette meine Seele. O komm mit deiner Seligkeit, du Glanz der Vaterherrlichkeit, gib, dass ich dich nur wähle. Lieblich, herrlich, ohne Leide ist die Freude, wenn dort oben wir dich, unseren Heiland, loben. Ja, leider ist es nicht bei seinem Wunsch geblieben, in der Gemeinschaft der Vaterherrlichkeit zu bleiben. Dabei feiern wir gerade jetzt oder bald an Weihnachten Jesus sein Herabsteigen von seinem Thron. Es wurde ja auch gerade auch besungen. Und als er älter wurde, wandte er sich von Gottes Wort ab und widmete seine Zeit atheistischer Literatur. Später schrieb er an seinen Wuppertaler Freund, dass er es mit seinem Glauben anfangs ernst genommen hatte, aber nicht dabei geblieben war. Und da schrieb er: Ich habe nicht um der Poesie willen geglaubt, ich habe geglaubt, weil ich einsah, so nicht mehr in den Tag hineinleben zu können, weil mich meine Sünden reuten, weil ich der Gemeinschaft mit Gott bedurfte. Ja, seine Abkehr von Gottes Wort und von den 10 Geboten und von Gottes Gemeinschaft und damit vom ewigen Leben und seine Hinwendung zum Atheismus hat vielen Menschen, ich sage mal sogar vielen Millionen Menschen, das Leben gekostet. Die Idee, auf dieser Erde ein kommunistisches Paradies ohne Gottes Anwesenheit zu errichten, wird immer noch verfolgt. Und Friedrich Engels und Karl Marx sind die Mitbegründer dieser gottlosen Ideologie, einer Ideologie, die schließlich in den Tod führen wird. Ein Volk, das die 10 Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk, sagte der 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Es war Theodore Roosevelt. Ja, was ist der Grund, dass sich viele Menschen und besonders in der heutigen Zeit vom Glauben an Gott und sein Wort abwenden? Ein häufiges Argument ist die Frage, wenn Unglücke geschehen, ja, wie kann Gott so etwas zulassen? Wenn es einen Gott gibt, wie kann er so etwas dulden? Und es gibt einige Fragen, die Menschen dann bei solchen Gelegenheiten stellen, und die kann man nur schwer oder gar nicht beantworten. Und viele Menschen, die das Alte Testament gut kennen, fragen sich bei den ganzen Schlachten und Kriegen, die geführt wurden, die ja auch niedergeschrieben sind, ist Gott ein moralisches Monster? Und Richard Dawkins, einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, beschreibt den Gott des ersten Teils der Bibel, also des Alten Testamentes, mit diesen Worten hier. Und genau diese Frage wurde auch an ihn gestellt. Ist Gott ein moralisches Monster? Und ich werde dieses Zitat nicht vorlesen, weil es einfach seine persönliche Meinung ist, eine sehr emotionale Meinung. Und diese Aussage würde keiner Prüfung standhalten. Und nur weil Menschen seine Bücher kaufen, Richard Dawkins seine Bücher, heißt es nicht, dass es auch stimmt, was da drin steht. Liest man das Alte Testament, findet man tatsächlich Berichte, die unmenschlich, grauenvoll und abstoßend erscheinen. Und das bekannteste Beispiel ist uns natürlich auch wahrscheinlich vielen bekannt: Gottes Befehl, das ganze Volk der Kanaaniter auszulöschen. Steht auch in 5. Mose, Kapitel 20, Abvers 16. Und wie kann ein Gott, der zu Nächsten- und Feindesliebe aufruft, eine solche Hinrichtung anordnen? Widerspricht dieses gewaltsame Vorgehen nicht Gottes Barmherzigkeit? Im 5. Kapitel sagt Gott, ja, als 6. Gebot, du sollst nicht töten. Es ist eins der 10 Gebote. Und dann ordnet Gott so etwas an. Es gibt da viele verschiedene Erklärungen und ich fühle mich auch nicht in der Lage, euch es vollständig zu erklären. Aber je länger ich persönlich mit Gott unterwegs bin, desto besser verstehe ich Gottes Handeln. Eine Antwort kann nur aus dem gesamten biblischen Kontext richtig sein. Das steht fest. Auch hier gilt es wieder, nichts zum Geschriebenen hinzuzufügen oder etwas davon zu entfernen. Wir leben in einer von Sünde gefallenen Welt. Die Welt ist verdorben. Und diese Erkenntnis ist nicht selbstverständlich, sondern es ist das Ergebnis, wenn man sein Denken an Gottes Wort immer wieder ausrichtet und korrigiert. Und erst wenn man verstanden hat, wie schlimm Götzendienst ist, versteht man, warum es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wie geschrieben steht. Und erst dann stellt sich ein richtiges Gottesbild ein. Alles, was Herr Dawkins Gott vorwirft, ist das, was eigentlich wir in Wirklichkeit sind oder gewesen sind. Es sind unsere sündigen Eigenschaften. Es sind seine, Richard Dawkins, seine sündigen Eigenschaften, die einfach auf Gott geschoben werden, weil es ist einfach, auf Gott die Schuld abzuschieben. Und immer wieder musste Gott durch Mose zum Beispiel den Menschen neu klar machen, dass es nur den einen wahren Gott gibt. und alles andere tote Götzen sind. Israel war das auserwählte Volk, an dem sich Gott ganz besonders offenbart hat. Aber das, was in 5. Mose 4 ab Vers 32 steht, hilft auch uns heute zu erkennen, wie gut es Gott mit uns Menschen meint. Und dass er nicht will, dass wir durch die Trennung von ihm auf ewig verloren gehen. Es ist ein längerer Abschnitt, aber wenn man es liest und sich in die Zeit von damals hineindenkt, stellt man fest, wie souverän und groß Gott ist und wie klein und unbedeutend wir Menschen sind. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf, und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je etwas so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuerreden gehört, wie du sie gehört hast? Und ist dennoch am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen? Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen, und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um größere und stärkere Völker, als du es bist, vor dir her zu vertreiben und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr, der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Ich komme schon zum Schluss und genau wie dem Herrn Dawkins geht es ganz vielen Menschen. Ja, sie kennen den wahren Gott der Bibel nicht und haben eine völlig falsche Vorstellung von ihm. Und diese falsche Vorstellung treibt die Menschen in den Götzendienst. Und wie schlimm Götzendienst ist, wird uns ja gerade an den Kanaanitern deutlich gemacht. Gott löschte in Wirklichkeit nicht die Kanaaniter aus, sondern ihren Götzendienst. Was würde Herr Dawkins darüber sagen, wenn er einmal die Offenbarung lesen würde? Dort findet man das Buch mit den 7 Siegeln, in welchen Gott uns seinen Zorn über den Unglauben der Welt offenbart. Und Unglauben ist gerade Götzendienst. Und Gott muss diese Gerichte auf die Erde senden, die in dem Buch mit den 7 Siegeln stehen, weil er 100% gerecht ist. Aber Gott ist auch gleichzeitig 100% barmherzig, auch wenn wir es meistens noch später erkennen. Und bevor Gott einen Menschen richtet, gibt er ihm immer die Möglichkeit, seine Barmherzigkeit in Anspruch zu nehmen. Paulus beschreibt uns Gottes Barmherzigkeit und sein Rettungsangebot für die ganze Welt in nur 3 Versen. Aber diese 3 Verse haben es in sich, wie ich finde. Sie stehen in Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ja, Gott hat schon einmal die Welt gerichtet, in der wir leben. Weil die Erde schon einmal gerichtsreif war. Es war damals die Sintflut. Die ganze Welt wurde damals unter Wasser gesetzt. Und deswegen ist unser Planet deswegen besitzt unser Planet bis heute so viel Wasser. Damals wurde die Erde vollständig mit Wasser bedeckt und vieles ist nach dem Gericht zurück ins Gestein abgeflossen. Aber das meiste Wasser ist noch immer da und bezeugt die damalige Katastrophe, wie ich finde. Allein der Pazifische Ozean bedeckt 35% der Erdoberfläche. Für das letzte Gericht, was kommen wird, wird nicht mehr Wasser zuständig sein, sondern es wird Feuer sein. Auch das ist bereits unten im Gestein der Erde für das letzte Gericht vorbereitet. Bald wird die Zeit der Gnade, in der wir uns heute befinden, durch die Zeit des Gerichtes abgelöst. Und der Regenbogen ist ein Versprechen Gottes an die ganze Menschheit, die Gott damals nach der Sintflut eingesetzt hat. Es ist ein Versprechen für dich und für mich. Er ist eine Erinnerung. Er ist ein Versprechen seiner Treue und Barmherzigkeit. Keine Sekunde ist vergangen, seit Gott den Regenbogen einsetzte als Zeichen seiner Liebe und Barmherzigkeit an uns Menschen, in der nicht irgendwo auf der Erde dieses farbige Band am Himmel aufleuchtete. Immer, zu jeder Sekunde, ist irgendwo auf der Erde ein Regenbogen zu sehen. Jedes Mal bezeugt es Gottes gnädiges Handeln, genau wie sein zukünftiges. Und damit ist der Regenbogen uns Menschen zugleich Erinnerung, Hoffnung, Warnung und Verheißung. Und der Regenbogen ist kein Symbol, sondern es ist Gottes reales Handeln. Der Regenbogen zeigt Gottes Wirken über die Jahrtausende und er zeigt Gottes Wirken auch heute. Und der Anblick eines Regenbogens fasziniert uns Menschen, nicht wahr? Der nicht mit Händen zu fassende, aber trotzdem reale Farbenbogen am Himmel zeigt dem Menschen, dass jeder von uns eine geistige Existenz hat, dass diese Welt mehr ist als nur Materie. Und der Regenbogen ist eine Vorschau auf das Leben in der Gegenwart Gottes. Aber es ist auch eine Warnung an alle, die sein Rettungsangebot durch Jesus Christus ablehnen. Wie gesagt, die Gerichtszeit wird nach der Gnadenzeit folgen, wenn die Adventszeit vorbei ist, in der wir jetzt leben. Und Jesus wartet auf dich und deine Entscheidung, dass du dich dafür entscheidest, ihn zu verherrlichen. Amen. Und ich möchte uns noch einen Bibelvers vorlesen. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Wir werden gleich beten und danach noch ein Lied singen. Und einen Vers, den ich heute morgens in der Andacht entdeckt hatte, den möchte ich uns noch vorlesen und dann beten wir gemeinsam. Steht in 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott möchte, dass wir leben. Und das geht nur in seiner Gemeinschaft. Ich möchte noch beten. Lasst uns aufstehen und zum Lied bleiben wir dann einfach alle stehen und singen gemeinsam das Lied.